Flutlicht macht uns wieder Mut.
Eintracht Braunschweig gewinnt locker und völlig ungefährdet mit 2:1 gegen Dresden. Auch der restliche Spieltag sorgt dafür, dass wir uns im Saisonendsport ganz entspannt zurücklehnen. Und gleich kommen die Leute mit dem weißen Kittel hier rein und zerren mich von meinem Moderatorenstuhl. Damit hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge der Gegengerade. Und hallo und einen schönen guten Nachmittag, liebe Anna. Wir haben natürlich erstmal abgewartet, wie der Rest der Konkurrenz spielt, bevor wir uns hier treffen und reden. Ich grüße dich. Wie geht's dir?
Hallo Thomas. Mir ist nicht so wohl. Ich bin erschöpft. Ich bin müde. Sehr glücklich. Aber irgendwie auch mit einem, ich weiß nicht, viele Emotionen in mir, ehrlich gesagt. Du hörst auch noch an meiner Stimme. Ich habe mich nicht geschont gestern. Und eben auch nicht. Ich habe die Konferenz geschaut und habe nicht gedacht, dass ich tatsächlich mal belohnt würde für ungefähr 13 Mal Fabi Rehse Samstagabend in meinem Wohnzimmer nach 17 Hertha-Live-Spielen. Aber ich wurde belohnt. Und jetzt weiß ich irgendwie gar nicht. Ich war wirklich nicht so gut in Mathe. Ich hätte es abgewählt, wenn ich gedurft hätte. Ging aber nicht und habe mich da dann irgendwie mit 3 Unterkursen und einmal 5 Punkten durchs Abitur geschleppt. Und diese Talentfreiheit muss jetzt aber ruhen in den Rechnungen. Ich kann nicht widerstehen, die jetzt in dieser letzten Woche auf uns zu kommen. Mein Gott, ey, was für ein Finale.
Aha. Da wir auf Schalke sowieso gewinnen, ist das ja alles völlig entspannt. Also da braucht man ja gar nicht mehr rechnen. Das geht alles von ganz alleine. Da Düsseldorf und Fürth ja noch gegeneinander spielen. Was, frage ich dich, was kann da noch schiefgehen?
Nichts.
Bevor wir auf die Tabelle schauen und den großen Rechenschieber anschmeißen, schauen wir natürlich noch einmal zurück auf das gestrige Spiel zu Hause gegen Dynamo. Du warst auch im Stadion, Anna, in deinem Block 5, wie immer, gehe ich mal von aus.
So ist es, ja, genau. Ich war zu spät. Also es hingen ja Banner im Stadion. Bitte 12.30 Uhr im Block sein. Ich bin tatsächlich einen Zug früher angereist. Das ist ja mit der Hundebetreuung manchmal ein wenig rödelig. Diesmal habe ich mir das aber gegönnt, um entspannt tatsächlich auch das ganze Vorprogramm schon mitnehmen zu können und war dann gegen 12.40 Uhr im Block.
Wohin?
Ja, genau. Und hat sich gelohnt. Das ist, also nicht nur es hat sich gelohnt, sondern dadurch, dass ich ja viel auch dann einfach vom Fernseher auch die Heimspiele aus verfolge, gibt es dann aber so Phasen, Zeitpunkte, besondere Spiele, bei denen ich denke, da stellt sich irgendwie weniger die Frage, ob man möchte oder nicht, sondern die Eintracht braucht einen. Ja, wir haben ja so ein bisschen über die Zwiespältigkeit dieses, ja, das Umfeld muss jetzt auch mal gesprochen. Ich glaube auch letzte Woche. Aber natürlich, solche Spiele lassen sich besser bestreiten mit einem lautstarken, motivierten Heimpublikum. Und von dem war ich gestern stolzer Teil. Du warst wahrscheinlich ganz, ganz etabliert auf deinem Dauerkartenplatz auf der Gegengerade.
Selbstverständlich, ich saß auf meiner Gegengerade, habe die Arme verstrengt und mir mit grimmigem Meckerrentnerblick das Spiel ein. Nein, ich war natürlich auch voll mit allem, was ich geben konnte, noch in meinem Alter dabei. Meine Stimme war gestern auch schon zur Halbzeit relativ am Ende, muss ich zugeben. Ja, das Spiel ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also wenn man jemanden, der das Spiel gar nicht gesehen hat, das Ergebnis nicht kennt, einen Blick auf die Statistiken werfen lässt, wenn man die Tore rausnimmt, vermutet wahrscheinlich so ein 3:0-Sieg von Dresden, weil wir sind in jeder Statistik deutlich schlechter als Dynamo gewesen, mit einer Ausnahme. Und das ist die Entscheidende. Und so darf es aus meiner Sicht gerne weitergehen. Deshalb, also die Leute, die sich darüber aufregen, habe ich offen gestanden kein Verständnis für. Denn wir haben unsere 2 Chancen, die wir hatten, halt reingemacht. Und es gibt ansonsten, also natürlich werden wir nochmal diesen Nervenkrimi mit Schlussphase und Nachspielzeit noch einmal Revue passieren lassen. Es gibt halt 3 Menschen aus dem Team, über die wir sehr intensiv oder intensiver als über den Rest, ohne die Leistung des restlichen Teams in irgendeiner Weise schmälern oder in Abrede stellen zu wollen, reden müssen. Der erste ist für mich Lino Tempelmann. Lino war gestern nach gefühlt 3 Minuten am Rande einer gelben oder roten Karte. Also der Junge war so on fire, dass man denkt, hätte Fahrradkette oder wie Lothar Matthäus zu sagen pflegt, wäre Fahrradkette. Was wäre passiert, wäre Lino Tempelmann nicht so lange verletzt ausgefallen und wäre in dieser Form von diesem Spiel uns oder hätte uns in der gesamten Saison zur Verfügung gestanden. Denn sein Zweikampfverhalten, maximal aggressiv, seine Dribblings, seine Sprint nach vorne, der Junge war am Brennen, ne?
Ja, definitiv. Also ich war total begeistert in den ersten Minuten, weil man sofort gemerkt hat, okay, der ist definitiv auf Betriebstemperatur, weil der einfach Spaß macht mit Ball am Fuß. Ist das, finde ich, einfach ein Unterschied zu eigentlich allen anderen Spielern auf dem Platz. Und ist jetzt, vielleicht steht er nicht für das größte Tempo, aber das macht er halt technisch wirklich an guten Tagen easy wett. Und das ist einfach eine Freude, ihn Fußball spielen zu sehen. Ich hatte da 2 Gedanken zu. Und zwar zum einen habe ich mir das einfach wirklich sehr herbeigesehnt, dass mal ein Spieler der Eintracht, dieser Spieler ist, über den man nach dem Spiel spricht, weil er einfach herausragt und besser ist als, oder über weite Strecken besser ist oder besser performt, sagen wir so. Gibt da ja auch wechselnde Tagesformen. Als alle anderen Spieler, und ich fand, diese Momente hatte er in der ersten Halbzeit definitiv, und auch ja vor dem 2-0, über das wir später dann noch sprechen werden, verteilt er ja auch den Ball ganz entscheidend nach seinem Querlauf von links nach rechts und dann der Pass. Und dann habe ich gedacht, schön, Gott sei Dank, haben wir einen Trainer, der Fußball spielen lassen möchte, weil ich dann kurz gedacht habe, was hätten wir von einem fitten Lino Tempelmann gehabt unter einem Trainer, der nicht hätte kicken lassen wollen. Also der hätte, wahrscheinlich wäre es irgendwie relativ statisch gewesen, seine Rolle, eher so ein Ballverteiler und wenig dynamisch. Aber das paart sich jetzt natürlich wirklich ziemlich gut, dass wir einen Ansatz haben, der eher spielerisch ist. Also eher, dann in voller Blüte sehr, aber gestern maximal eher. Das war ja eher so ein Ansatz wie in Kaiserslautern. Aber sehr effektiv. Und diese Momente, in denen wir in Ballbesitz sind und das Spiel so ein bisschen mitgestalten können, da tut er natürlich extrem gut. Das kann man nicht anders sagen. Diese Ballbehauptung vor dem 1-0, das ist schon wichtig, hübsch, gut, toll, alles.
Ja. Ja, du sagst es, er leitet das 1-0 ein mit einem, ja, andere hätten wahrscheinlich aufs Tor abgezogen. Er selber geht halt nochmal den Weg zur Grundlinie, ist dann halt im technischen in der Lage, das Ding nochmal zurückzuziehen. Freundlicherweise köpft ihn der Abwehrspieler von Dresden genau vor die Füße von Florian Flick. Und der macht das sehr trocken, schiebt das Ding unten links rein. Eintracht führte 1-0 mit dem ersten Schuss aufs Tor. Das 2-0, und da kommt der zweite Protagonist, über den wir heute sprechen müssen, ins Spiel, dient nach seinem Lauf. Ja, das Herzchen hier. Bedient nach seinem Lauf Tempelmann Fabio Kaufmann. Und Fabio macht das, was ich, glaube ich, seit gefühlt 20 Spielen nicht mehr gesehen habe. Spielt eine scharfe, flache Flanke genau dahin im Strafraum, wo sie hin muss. Nämlich, wo der in dieser Szene wirklich hellwache Alidou dazwischen spritzt. Und genau so, dass dem Torwart halt 2 Zentimeter fehlen, um vor ihm an den Ball zu kommen. Und dann ist das Ding im Kasten. Das hat mich so wahnsinnig gefreut, weil ja, Fabio einfach auch überhaupt ein sensationell gutes Spiel gemacht hat. Also der hat hinten nichts anbrennen lassen. Der hat vorne Passsicherheit in unser Spiel reingebracht. Ich habe mich dann zwischendurch wirklich gefragt, wo war der eigentlich die letzten 20 Spiele? Warum hat er nicht gespielt? Ja. Wie ging dir das?
Ja, definitiv. Ich habe mich so gefreut, als ich ihn seinen Namen in der Aufstellung gelesen habe. Nicht zuletzt auch diese Eitelkeit sei mir zugestanden, wegen eines Austauschs zwischen uns beiden zum Thema Hoffnung in der vergangenen Woche, weil ich wirklich, also natürlich so ein bisschen lustig, weil er einfach keine große Rolle mehr gespielt hat, aber dachte, also wenn jemand Hoffnungsträger ist oder werden kann, dann ist es nicht nur einer wie, sondern eben Fabio Kaufmann, weil wir den einfach, finde ich, wirklich brauchen. Und ich habe auch, das möchte ich zugeben, nicht gedacht, dass er fußballerisch eine so wichtige Rolle spielen würde im letzten Spiel, weil er besser in Form ist, als ich das gedacht habe, weil ich dachte, naja, irgendein Grund wird das haben. Vielleicht, weiß ich nicht, ist er zu langsam oder weiß ich nicht, ist einfach irgendwie gerade nicht sportlich nicht fit genug, um da mithalten zu können. Das ist aber gestern überhaupt nicht bestätigt worden. Und dann ist es einfach so, er ist, glaube ich, kaderältester Spieler. Korrekt? Ja, oder? Fällt dir jemand an?
Ja. Ja.
Das heißt, die Identifikation mit dem Verein ist nicht nur da, sondern groß. Und das, was ich an ihm immer geschätzt habe in den vergangenen Krisenzeiten, ist, dass ich diese Energie einfach mag, diese Wut, die er einfach schnell hat und diese Wucht, die daraus entsteht und dieses sich durchbrutalisieren und durchwollen. Und dass sich das gestern kombiniert hat tatsächlich mit diesem, also mit dieser Traumvorlage, das ja gut, ist dann am Ende einfach gigantisch. Und in den Zusammenfassungen ist der Bildausschnitt so, dass man ihn am unteren Rand auch noch sieht, wie er einfach auch gar nicht zu Alidu läuft, sondern sich einfach freut, dass es so aufgegangen ist. Und da geht auch mein Herz auf, wenn ich dann sehe, wie die Mitspieler nicht nur den, also auch super wichtigen natürlich Torschützen bejubeln, sondern auch zu ihm laufen und ihm gratulieren für diese Vorlage. Und einfach, ich finde es großartig, wirklich. Ich eine tolle Geschichte und sportlich einfach wichtig. Ja.
Konnetka hob ihn ja im Interview oder auch anschließend der Pressekonferenz nochmal extra vor, dass er sagte, er ist nicht nur ein toller Typ und auch wichtig fürs Team, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, sondern der versteht auch einen Matchplan, das habe man. Also das Ganze war wohl durchaus beabsichtigt. Man beim Tor gesehen von Alidu, dass so diese Art von Hereingaben genauso geplant waren mit einem schnellen Spieler wie Alidu, dass er wirklich gedankenschnell hat. Alidu gar nicht so ein überragendes Spiel gemacht, aber in der Situation war einfach hellwach. Und da, als er gebraucht wurde, der Letzte, der über den zu reden sein wird, ich habe übrigens mal nachgeschaut, tatsächlich Kaufje sogar mit 4 Jahren Abstand der Älteste im Kader von Eintracht. Der nächstälteste mit 29, Bell. Über den wir natürlich reden müssen, ist der, ohne den dieses Spiel, sagen wir es ganz klar, verloren gegangen wäre.
Auf jeden Fall.
Was Torben Hoffmann, was RTH nicht nur beim Elfmeter an Leistung auf den Platz gebracht hat, das ist nochmal eine Stufe höher als das, was er gegen Saarbrücken geleistet hat. Ich glaube, je enger die Spiele, je wichtiger sie werden, umso höher seine Leistung, seine Klasse.
Unglaublich, wirklich. Ja. Also, weil das finde ich, also ich finde, es gibt viele Parallelen zu dem Spiel gegen Kaiserslautern. Mhm. Auch die Statistik gegen Lautern war ja ähnlich ungleich, wir mehr Tore, aber die eigentlich in allen anderen Statistiken führend. Das, was aber der super große Unterschied war, war, dass Lauterns Flanken so unproduktiv waren. Das hatten unsere Innenverteidiger ganz gut im Griff oder auf dem Kopf, wie auch immer. Und Dresden spielerisch fand ich die wirklich, also dann eigentlich nach dem Elfmeter habe ich uns gar nicht mehr das Spiel irgendwie gestalten sehen. Wir waren nur reaktiv. Die Abschlüsse waren mindestens ordentlich, wenn nicht sogar richtig gut. Monster. Also wirklich, ich konnte ja dann irgendwie da aus meiner Perspektive auch nicht alles sehen. Und ich glaube, es hat nur irgendwie einen Bruchteil der Paraden in die Zusammenfassung von Sky
Ja.
geschafft. Die von der Sportschau habe ich mir noch nicht angeschaut.
Genau.
Ich hoffe, die kommt morgen noch, weil da irgendwie ein, zwei Sachen dabei waren, bei denen ich dachte, das ist einfach unmenschlich. Wie kriegt er da
Ja.
noch das Bein zwischen oder den Arm hoch?
Ja, den Heber in
Wahnsinn.
der ersten Halbzeit,
Unglaublich.
den abgefälschten Ball, den er noch
Ja.
im Knie irgendwie rausholt, dann einmal Schuss aus, weiß ich nicht, etwa Strafraumgrenze, dann noch 6 Metern, wo er irgendwie den Arm nochmal hochkriegt, den gehaltenen Elfmeter. Wir haben natürlich ein bisschen Glück, dass der Kopfball in der 95 plus ersten Minute nur an die Latte klatscht, aber das sagt ja auch Trainer Konnetka, das gehört, Fortune gehöre dann auch mal zu so einem Spiel dazu und das hatten wir gerade im letzten Spiel ja nicht mit 2 Lattentreffern. Insofern ausgleichende Gerechtigkeit. Man muss halt am Ende des Tages sagen, bei allem, die wir herausgehoben haben, das ganze Team hat sich wirklich in Hüsen aufgerissen. Also das war ein Triumph der Mannschaftsleistung am Ende des Tages, trotz der Einzelnen, die da sicherlich nochmal ein noch gewichtigeres Wörtchen mitzuspielen hatten. Und das Publikum war halt auch sensationell. Also zum ersten Mal habe ich erlebt, dass nach dem Gegentor die gesamte Gegengerade aufstand, das Team weiter anfeuerte. Es gab ja nochmal so einen emotionalen Hinweis von den Ultras, was auf jedem Platz dann auch nochmal ausgelegt war. Mit entsprechenden Aufforderungen, nicht gleich beim ersten Fehlpass aufzustöhnen und keine Ahnung, was halt eben. Und in Summe ein sehr schöner Tag in Braunschweig, der zumindest, wenn wir uns jetzt mal die heutigen Ergebnisse und gestrigen Ergebnisse zu Gemüte führen, dazu führt, dass wenigstens die Ausgangssituation so ist, dass wir es halt in der eigenen Hand haben. Also wir können die wichtigsten Ergebnisse nochmal auflisten. Totte macht es wieder gut, gewinnt 2:0 gegen Bielefeld. Magdeburg gewinnt in Kiel, die sind wohl mehr oder weniger durch. Wir gewinnen gegen Dresden. Düsseldorf gewinnt heute 3:1 gegen Elversberg. Das Team, was noch weniger Tore als uns geschossen hat, schießt 3 Tore gegen den Tabellenzweiten. Klar, das ist halt zweite Liga. Ferreira noch mit einem Assist in der Nachspielzeit, der zu einem für das Spielergebnis völlig unwichtigen Ehrentreffer für Elversberg führte, uns aber eventuell auch den Hintern retten kann, weil jetzt sind wir mit Düsseldorf punktgleich, Tordifferenz gleich, haben aber mehr Tore geschossen, minus 17. Hertha gewinnt zu neunt 2:1 gegen Fürth. Auch da rettet uns der Torwart
Zehnt.
nochmal, nämlich diesmal Ernst, der in der Nachspielzeit schon nochmal eine Glanzparade raushaut. Er zu zehnt, also 9 Feldspieler. Zu zehnt, du hast völlig recht. Münster ist mit dem 1:1 gegen Darmstadt jetzt abgestiegen. Damit sieht die Situation so aus. Also durchrechnen könnte das alles selber. Es gibt sehr viele Konstellationen, die man sich jetzt selber durchrechnen kann. Entscheidend ist, wenn wir nicht auf Schalke gewinnen, also selbst nur einen Punkt holen, hängt halt viel davon ab, wie spielt Bielefeld zu Hause gegen Hertha. Was macht Dresden? Selbst diese noch in der Verlosung gegen Kiel, und Fürth und Düsseldorf nehmen sich halt gegenseitig die Punkte weg. So, ich glaube, Magdeburg, ja, theoretisch vielleicht noch drin, zu Hause gegen Kaiserslautern. Aber es ist am Ende, glaube ich, wird ein Vierkampf bedeuten. Dresden noch einen Punkt, ja doch noch einen Punkt vor uns, das viel bessere Torverhältnis. Da käme maximal eventuell noch Bielefeld mit minus 3. Dresden ist ein ausgeglichenes Torverhältnis. Wir haben minus 17, Düsseldorf minus 17, Greuther Fürth minus 22 mit der schlechtesten Ausgangsposition und nur 34 Punkte. Bielefeld 36 Punkte, wir 37. Düsseldorf 37, dann gesagt Dresden 38, Magdeburg 39. Das ist der Tabellenkeller. Glaube, es hat keinen Wert, zumindest jetzt nicht bei uns in der Gegend. Gerade gesagt, den Rechenschieber kann jeder zu Hause oder jede zu Hause einmal bemühen. Wie könnte das Ganze wann ausgehen? Man sieht halt, die Braunschweiger Zeitung schrieb vor ein paar Wochen nicht ganz zu Unrecht, Nürnberg muss man zu Hause eigentlich schlagen, nicht unentschieden spielen, weil das war mit der schwächste Auftritt einer Gastmannschaft in Braunschweig. Die gewinnen aber halt mal 3:0 gegen den feststehenden Meister Schalke. Also Schalke wieder unschlagbar. Heißt ja auch nicht, das wissen wir auch aus dem Hinspiel, dass Schalke auch für uns nicht unschlagbar ist. Also da kann halt wirklich alles passieren. Also diesen letzten Spieltag steckt irgendwie alles drin. Durchrechnen, wie wenn und unter welchen Umständen was kann passieren, das ist, glaube ich, völlig egal. Es kommt auf alles an und am besten gewinnen wir das Ding.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es, also es ist in jedem Fall gut, dass Düsseldorf und Fürth gegeneinander spielen. Oder Fürth, also Düsseldorf spielt in Fürth. Ja. Und ich finde es einfach, ich hatte es vorhin dir auch schon geschrieben, es ist die ganze Absurdität dieser Liga spiegelt sich ja darin wider, dass es absolut kein unrealistisches Szenario ist, dass der 17., also der vorletzte Platz, der 16., also der Relegationsplatz und die sicheren Plätze 15 und 14 alle 37 Punkte haben werden. Mhm. Und dass diese 37 Punkte dann eben verteilt, dass diese vier Plätze verteilt werden auf Grundlage der Tordifferenz. Das heißt, es kommt halt tatsächlich nicht nur darauf an, dass wir möglichst einen Punkt holen. Das wäre, Achtung, ne, das wäre gut. Hier wieder die Stunde der krassen News.
Ja. Man muss gegen gerade hören, um das Ganze immer vernünftig einordnen zu können.
Nicht drumherum.
Also verlieren ist ganz schlecht, habe ich gesagt.
Verlieren und ist gewinnen. Am schlechtesten, genau. Gewinnen, unentschieden ist Mittel und gewinnen ist am besten, genau. Ja. Und das, was ich irgendwie wirklich unterhaltsam finde, ist, dass Düsseldorf als Mitkonkurrent in dieser Gruppe der 37er tatsächlich noch weniger Tore geschossen hat als wir. Mhm. Und dadurch, dass Elversberg jetzt gerade noch getroffen hat, sind die gerade hinter uns. Das heißt, also, naja, gut, also du hast gesagt, den Rechenschieber kann ich jeder zu Hause bedienen, aber ich finde es schon, es kribbelt schon sehr in den Fingern, ab wann man dann aufgeregt sein darf. Nächste Woche, also wahrscheinlich so ab Freitagabend. Es ist so, dass wenn wir, und das ist ja auch eine gute Nachricht vielleicht, wenn wir gewinnen, sind wir durch.
Ja.
Das ist ja, also es gibt auch Konstellationen, hätte auch sein können, dass es vorm Spieltag so ist, dass wir diese Aussage so nicht treffen können.
Deshalb glaube ich, wird Konetka eher auf Sieg spielen. Ich glaube nicht, dass der irgendwie einen besonders, also der wird einen schlauen Plan haben, aber der wird schon zusehen, dass er einen Plan entwickelt, wo er uns nicht hinten reinstellt und hoffen, wir verlieren nicht, sondern ganz klar auf, also vielleicht nicht Richtung Attacke geht, weil das wäre tödlich. Aber er hat ja schon im Hinspiel gewiesen, dass er versteht. Nee, er hat gar nicht im Hinspiel gewiesen, das war noch Backhaus. Aber es ist im Hinspiel schon bewiesen worden, dass es Möglichkeiten gibt, so gesagt, dass wir gegen Schalke gewinnen können. Also mal nicht die Bangebuchs spielen. Wir gucken mal optimistisch nach vorne, denn die erste Nervenschlacht haben wir schon mal gewonnen. Jetzt wird die zweite folgen.
Ja.
Und ich würde diese Gegengerade gerne beschließen mit einer kleinen Geschichte aus dem Spiel gegen Dresden. Neben mir sitzt, also mein Sitznachbar oder einer meiner Sitznachbarn ist neben mir auch ein Rentner mit, ich weiß nicht, über 60 Jahren Eintracht-Erfahrung. Also der hat auch schon alles mitgemacht. Typ so, ja, stämmiger Bär, der so ein bisschen auf der rauen Ebene unterwegs, meine ich nicht unsympathisch, sondern ja, du hast so sehr bodenständig und handfest, sagen wir es mal so. Der hatte nach dem Schlusspfiff Tränen in den Augen. Ich hoffe, das hören einige Spieler und Verantwortliche, damit sie verstehen, was so ein Verein wie Eintracht Menschen bedeutet und dass ihr nochmal, die da auf dem Platz stehen, nochmal Kraft darauf schöpft, dass wir da hinter euch stehen und euch den Daumen drücken.
Das auf jeden Fall. Ja, also ich finde es halt immer so phänomenal, diese Emotionen direkt nach dem Spiel, weil wir jetzt schon wieder an dem Punkt sind, an dem du dich, also dieses Glück, ah, wir haben gewonnen, das stellt sich ja immer erst ein, wenn dann das ganze Adrenalin so ein bisschen verstoffwechselt ist, ne? Also, keine Ahnung, ich laufe dann gerne mindestens die Hamburger Straße runter Richtung Innenstadt. Gerade bei dem Wetter finde ich das total schön, noch ein bisschen zu Fuß zu gehen, auch weil alles einfach gerade nach solchen Spielen so ein bisschen wehtut, wenn man sich so verkrampft und laut ist und so. Und so richtig diese Freude, die braucht dann immer erst noch ein bisschen. Das ist einfach was anderes, eine andere Qualität als ein Heimspiel oder ein Heimsieg so am dritten Spieltag oder so, wo du dich auch bei Siegen, die vielleicht ein bisschen unverdienter sind, ja, erstmal einfach freust und denkst, ah, cool, Wetter ist schön, Prinzenpark, weiß ich nicht, so, dies, das. Aber so in dieser Phase der Saison ist es einfach erstmal nur durchatmen, klarkommen, Erleichterung. Und dann sickert das so nach und nach ein. Und ich bin, also wie ein Flitzebogen, ey, dieser letzte Spieltag. Und ich ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das verkläre, aber diese Liga wird einfach immer absurder. Das gibt es doch nicht. Ich meine, wir reden jetzt nicht über oben, weil damit haben wir nichts zu tun. Aber Platz 2, 3, 4, punktgleich. So, was passiert da? Es weiß einfach keiner, wie das am Ende ausgehen wird. Das ist phänomenal und schrecklich. Es ist
deshalb eine deutlich interessantere Liga als die Bundesliga über uns. Wir werden es weiter beobachten und kommentieren. Und schauen wir mal, ob ihr hier am letzten Spieltag oder nach dem letzten Spieltag in der Gegengerade in strahlende Gesichter schaut oder ob das ähnlich ausgeht wie in der letzten Saison, dass wir nochmal eine extra Runde drehen müssen. Oder wir hier denken so, ach, wir lassen die letzte Folge mal ausfallen, weil über den 17. Platz muss ich auch nicht mehr reden. Wir werden es erleben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen schönen Sonntag und wir hören uns.
Bis dahin.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.